Eine ganz wilde Gruppenphase beim Grand Slam of Darts. Herrliches Favoritensterben bedeutet, es ergibt sich ein sehr offenes Turnierfeld. Die Gruppenphase im Rückblick und die kommenden K.O.-Spiele im Ausblick. Und ein Blick nach Luxemburg, jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast.
Mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück, heißt es auch in dieser Woche wieder einmal. Wir schauen super aktuell auf den Grand Slam of Darts. Die Gruppenphase ist durch und wenn ich sage, wir schauen auf den Grand Slam of Darts, dann begrüße ich an dieser Stelle meinen wunderbaren Podcastpartner Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, ich grüße alle, die zuhören und natürlich Micha Wattenberg, der Mann, der in Luxemburg war und uns natürlich im Laufe der Folge ausführlich darüber berichten wird, nicht wahr?
Ja, mache ich gerne. Meine eigenen Taten nicht so ruhmreich wie die der Spieler des Team My Dart Coach. Also wir müssen da definitiv über die Namen Leon Weber und Patrick Klingelhöfer sprechen. Die beiden haben dieses Wochenende in Luxemburg dominiert. Sie haben wirklich abgerissen, aber ich würde sagen, das stellen wir mal ein bisschen ans Ende der Folge. Jetzt sprechen wir gleich erstmal über den Grand Slam of Darts, nachdem wir aber natürlich erst noch einmal unsere Zuhörer wieder auf die, ja, alltäglichen Dinge hier bei Checkout hingewiesen haben.
Ja, und das sind natürlich die Kontaktmöglichkeiten per Instagram, per Twitter. Ihr könnt auch in den Discord-Channel reinkommen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, uns zu unterstützen. Wenn ihr sagt, ihr findet dieses Projekt, diesen Podcast sehr, sehr gut, dann kommt doch rein zu Patreon für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer. Das ist der Betrag. Seid ihr monatlich dabei und bekommt dann auch nicht nur jede Folge garantiert werbefrei, sondern auch jede Folge garantiert zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach der Aufnahme. In dieser Woche ist es ein bisschen anders. Da haben wir natürlich jetzt noch den Grand Slam Vorrundenabend abgewartet, aber ansonsten kann es mal sein, dass wir montags aufnehmen, mittwochs erscheint die Folge auf den gängigen Portalen. Bei Patreon seid ihr dann aber schon eben am Montag auch mit der Folge am Start und es gibt ab und an auch die eine oder andere exklusive Folge, so auch vor dem Grand Slam of Darts. Da haben wir eine Vorrunden-Vorschau aufgenommen, exklusiv für unsere Supporter bei Patreon. Und das alles findet ihr in den Shownotes, also den Link zu Patreon, natürlich auch den Link zu unserem Instagram, Twitter, Discord und auch den Link zum Sport1 Darts Newsletter, also die Basic-Infos hier zu Beginn des Podcasts.
Dann würde ich sagen, können wir damit mal reingehen in die Analyse des Grand Slam of Darts, was bislang gespielt wurde. Das ist die Gruppenphase und man muss das Fazit ziehen. Super hochklassiges Turnier bislang. Die Favoriten, die haben Probleme. Luke Humphries ist raus, Michael van Gerwen ist raus, Michael Smith ist raus. Martin Schindler leider auch raus, fehlt ein einziges Leck zum Weiterkommen und noch ja dabei sein in diesem Turnier. Aber natürlich, gerade mit den Namen, die ich genannt habe, Humphries, van Gerwen, Smith, die jetzt auch raus sind, das Turnierfeld öffnet sich so ein bisschen und ja, vielleicht bahnt sich hier ja, wie wir es in den letzten Wochen schon häufiger hatten, die nächste Sensation an. Ich will mich hier auf niemanden festlegen, aber aktuell macht Darts fast so viel Spaß wie noch nie, weil es eben so unvorhersehbar ist.
Wenn man sich die Leistungen von dem ein oder anderen immer noch eher kleineren Namen in der Dartswelt anschaut in der Vorrunde, dann spricht vieles dafür, dass wir auch hier wieder zumindest einen Überraschungsfinalisten dabei haben und es spricht auch deshalb vieles dafür, weil gerade die obere Turnierhälfte wirklich sehr, sehr offen erscheint. Also da haben wir nur noch zwei der insgesamt vier gesetzten Spieler im Turnier, Danny Noppert mit einer tollen Vorrunde, Rob Cross auch ungeschlagen geblieben und ansonsten, du hast es angesprochen, der Titelverteidiger und Weltmeister Luke Humphries bereits raus. Unten, da fehlen sogar drei gesetzte Spieler mit einem Michael van Gerwen, der ausgeschieden ist jetzt am entscheidenden Abend in der Vorrunde gegen Ryan Joyce. Dementsprechend wird das richtig, richtig interessant. Also es fehlen natürlich unten auch nur zwei. Ich habe Stephen Bunting vergessen, der ist ja jetzt auch noch weitergekommen. Gerade wurde dieses Spiel noch zu Ende gespielt. Also wir sind hier wirklich kurz vor Mitternacht am Dienstagabend zugegen und ich freue mich drauf, dass wir jetzt so Gruppe für Gruppe mal durchgehen. Es war unfassbar viel drin, man merkt es daran. Ich springe schon ein bisschen in den Themen, aber das auch zu Recht, Grand Slam, eines meiner Lieblingsevents.
Ja, du wirst noch ganz kirre, wie man das so sagt. Ich würde sagen, damit wir hier nicht zu sehr springen, durcheinander kommen und dann von A nach B gehen, fangen wir jetzt einfach mal ganz chronologisch mit Gruppe A an und schauen auf diese Gruppe, denn das war nämlich die Gruppe, in der Luke Humphries ausgeschieden ist, wird hier Dritter. Weiterkommen in dieser Gruppe, das tun James Wade und Mickey Menzel vor dem Turnier. das hättest du mir auch nicht unbedingt erzählen müssen, dass Micky Menzel in dieser Gruppe durchkommt.
Generell ein absurder Verlauf in dieser Gruppe. An Spieltag 1 gewinnt Micky Menzel zunächst gegen James Wade, was schon mal ein krasser Erfolg war. Und dadurch stand natürlich schon ein bisschen so, ich sag mal, Menzel auf Platz 2 gut in den Büchern. Ne? Also das war so der Sieg, den er dann auch holen musste. Gerade mit dem Wissen, dass wir Roby John Rodriguez in dieser Gruppe hatten und wir alle uns einig waren, Roby John wird Letzter in dieser Gruppe. Am Ende hatten die Experten natürlich auch alle recht. Roby John ist Letzter geworden, aber wie er Letzter geworden ist, das hat man nicht auf dem Schirm, denn er gewinnt an Spieltag 1 gegen Luke Humphreys mit 141 Bullfinish zum Sieg. Ein Wahnsinnserfolg, umso bitterer für ihn, dass er daran nicht so richtig dran ziehen konnte im weiteren Turnierverlauf.
Ja, er verliert dann gegen Micky Menzel und auch jetzt am letzten Spieltag gegen James Wade. Die Leistungen waren da dann auch nicht mehr ganz so da, wie sie es in dem ersten Spiel getan haben. Aber trotzdem, ich sag mal, für Roby sicherlich dieser Moment alleine schon gegen Luke Humphreys, dieses Spiel, etwas Positives, was er von diesem Turnier mitnehmen können wird, weil es in letzter Zeit bei ihm nicht ganz so gut lief, aber das wahrscheinlich nochmal so ein kleines Lebenszeichen, wo er vielleicht auch ein bisschen was rausziehen kann.
Ja, zumal er natürlich jetzt auch für kein weiteres Turnier mehr qualifiziert ist. Er muss irgendwie den PDPA-Qualifier überstehen, um zur WM zu kommen. Selbst dann wird der Erhalt der Tourkarte sehr schwierig. Also es könnte vorerst auch das letzte Major-Event als Tourcard-Holder auf dem PDC-Circuit gewesen sein. Er hätte gegen Micky Menzel tatsächlich dann auch durchaus einen zweiten Sieg landen können an diesem zweiten Gruppenspieltag. Menzel gegen Roby John, also die beiden Sieger von Spieltag 1 spielen gegeneinander. Es war eine ausgeglichene Partie und Micky Menzel nimmt mit einem High-Finish zum 4:3 Roby John so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Also das wäre die Möglichkeit natürlich gewesen, hier realistischerweise am Ende auch den zweiten Platz klarzumachen. Aber Menzel zieht das Spiel und steht dann somit in der nächsten Runde, weil Luke Humphreys danach gegen James Wade erneut verliert und Humphreys dann tatsächlich schon sicher feststand als ausgeschiedener Spieler nach dem zweiten Spieltag. Und damit hätte wirklich niemand gerechnet. James Wade, am Ende steht er hier bei 87 Punkten gegen die 95 von Humphreys, erzählt nur die halbe Geschichte. Es ist ein ganz kurzes Format, dementsprechend die Averages sind ein bisschen weniger wertig und hier war es ja so, Wade kassiert die ersten zwei Legs relativ schlecht, hat er da gespielt, stand glaube ich bei 70 Punkten oder so und hat sich dann natürlich neu justiert und hat es dann Humphreys so schwer gemacht, dass der tatsächlich diese Partie noch verloren hat. Deswegen, ja, eine ziemlich bittere Nummer für Luke Humphreys. Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren wird, jetzt bei den PC Finals als Generalprobe vor der WM und dann bei der WM als solcher. Ich sag mal so, vor zwei Wochen war Humphreys noch der ganz klare Favorit auf den Titel und das hat sich jetzt durch diese Woche Wolverhampton natürlich ein bisschen gedreht.
Sprechen wir dann über Gruppe B, die einzige Gruppe mit deutscher Beteiligung bei diesem Turnier. Am Ende hat es hauchzart nicht gereicht für Martin, um weiterzukommen. Ich habe es eben schon ganz kurz angesprochen. Er wird in dieser Gruppe Dritter hinter Danny Noppert und Cameron Menzies, die in die K.O.-Phase einziehen. Den letzten Platz belegt Bo Greaves und Martin, dem hat de facto ein Leck gefehlt. Er hatte an mehreren Stellen Darts auf Doppel, um das zu schaffen. Und in dem entscheidenden Spiel spielt er eben gegen Danny Noppert, verliert mit 5:2 und 5:3 hätte gereicht. Martin spielt über 109 Punkte im Schnitt, also wirklich absoluter Wahnsinn und ich glaube gefühlt der Einzige, der das so richtig abgefeiert hat, war Cameron Menzies, der danach auch in den sozialen Medien sein Profilbild zu einem Bild von Danny Noppert abgeändert hat.
Unfassbar bitterer Gruppenverlauf für Martin Schindler, der zunächst dieses Match gegen Cameron Menzies mit 2:5 verliert, da auch ein bisschen fiebrig unterwegs war und dementsprechend nicht so richtig bei 100%. Das hat man dann auch in ein, zwei Situationen gemerkt, ganz besonders Leg Nummer 5. Das darf er niemals verlieren. Menzies reichen da, glaube ich, 24 Darts, um da einen Break zu landen zum 3:2. Martin hat diese Partie so ein bisschen gebottelt. Ne? Also Leg 5 darf er nicht abgeben, dadurch Menzies in Führung und danach Menzies auch mit zwei richtig starken Legs mit 11 und 13 Darts zum Matchgewinn mit 5:2 setzt er sich durch. Auch noch dazu eine gute Legbilanz. auch hier hätte Martin ja das fehlende Leck holen können. Umso bitterer wirklich für ihn gelaufen. Danny Noppert hatte auch Bo Greaves mit 5-2 geschlagen. Dementsprechend hatten wir dann Noppert gegen Menzies am zweiten Spieltag als Duell der Sieger. Komplett mit Anwurf gegangen. Noppert gewinnt 5-4. Martin mit einem starken Spiel gegen Bo Greaves. Also da hat man gar nicht im Ansatz irgendwie ein Problem bekommen aus deutscher Sicht mit dem Publikum oder so. Es war ja die identische Ausgangslage für Martin, wie sie Ricardo letztes Jahr hatte, nach Auftaktniederlage gegen Damon Hatter, aber Martin hat es deutlich besser gemacht, sehr souverän gespielt, 5-1 gewonnen, auch das hier wichtig eben für die Leckbilanz. Und dann wurde es ein bisschen wild, denn wer hätte damit gerechnet, dass Bo Greaves 5-1 gegen Cameron Menzies gewinnt? Wenn Menzies dieses Leck nicht holt, ist übrigens Bo Greaves im Achtelfinale. Dürfen wir auch nicht vergessen. Dementsprechend war ja eigentlich die Wiese mehr oder weniger gemäht für Martin. Er brauchte nur 3 Lecks, aber er holt sie nicht.
Ja, ich sag mal, wir haben es in der Vorschau für diese Gruppe angesprochen. In dieser Gruppe ist potenziell alles möglich. In dieser Gruppe, wir haben es, glaube ich, wortwörtlich so gesagt, ist für Martin auch von Platz 1 bis 4 alles drinne. Und das zeigt halt einfach auch jetzt, wie eng am Ende dieser Kampf ums Weiterkommen gewesen ist. Ich meine, Bo Greaves, sie hat demonstriert, dass sie mit den Männern spielen kann, in Klammern, wenn sie will. Sie spielt wirklich nicht verkehrt. Hier 62% auf die Doppel, 5 von 8 Darts, die das Doppelfeld treffen. Das war ja wirklich kein schlechtes Spiel gegen Cameron Menzies, der nicht mehr ganz an seine Leistung hat anknüpfen können. Also diese Gruppe, es hätte da potenziell alles passieren können. Und du hast es angesprochen, für Martin war die Wiese gemäht. Und Martin hat bis auf diese 2 Situationen auf Doppel dann am Ende ja auch alles gemacht, was er hätte tun müssen. Also 109 Punkte im Schnitt. Das spielst du jetzt ja auch nicht einfach mal von ungefähr. Das ist ja auch kein Zeichen von Nervenflattern oder was auch immer. Das war ja wirklich nicht verkehrt, aber am Ende hat es eben leider nicht gereicht.
Ja, und das waren 2 ganz besonders neuralgische Punkte im Spiel gegen Noppert bei 2-2, als Martin da die Möglichkeiten bekommt. Danny Noppert generell hat ihm wenig Möglichkeiten gegeben. Generell Danny Noppert wirklich unfassbar gut unterwegs, hat jetzt übrigens 9 Siege in der Gruppenphase in Folge beim Grand Slam. Also ein Spieler wie gemacht für die Grand Slam Gruppenphase, jeweils mit 3 Siegen durch in den letzten 3 Jahren. So auch jetzt. Und das wäre nicht mal das Problem gewesen, wenn Martin dann zumindest bei was war es, 2-4, genau, dann auch nochmal eine Chance genutzt hätte, aber auch da sind es dann verpasste Chancen und man hat ihm regelrecht angemerkt, dass er nervös war. Also so nervös habe ich Martin selten oder lange nicht mehr gesehen auf Bühnen.
Aber bei diesen Darts auf Doppel dann, nicht
genau,
in
genau.
dem Spiel
oder
generell.
Ansonsten war das ja scoring-technisch sowas von gut.
Ja, es waren diese vereinzelten Momente, weil er wahrscheinlich auch im Hinterkopf hatte, dass es eben dann schon reichen würde. Also es hat sich für ihn vermutlich angefühlt wie ein Matchstart.
Ganz genau. Und das eben 2-mal in der Partie. Dementsprechend nach dieser Vorlage, nach der Steilvorlage von Bo Greaves, konnte er es nicht nutzen. Wahrscheinlich hat dieses 5-1 von Greaves, was unerwartet kam in der Deutlichkeit, wahrscheinlich hat das noch mehr Druck gemacht.
Für diesen Martin hat es nicht gereicht, weiterzukommen. Anders sieht es mit dem Martin in Gruppe C aus. Das ist Martin Lukman. Der gewinnt diese Gruppe vor Rob Cross, Leonard Gates und unserem Sorgenkind Peter Wright. Wir müssen insbesondere über Martin Lukman und Peter Wright sprechen. Martin Lukman, der diese Gruppe gewinnt, der seine aktuell gute Form hier fortsetzen kann, und Peter Wright, bei dem irgendwie so gar nichts wirklich zusammenläuft aktuell wieder. Man hatte ja das Gefühl, er hat sich so ein bisschen berappelt aus seiner Krise herausgearbeitet hier beim Grand Slam. Er gewinnt im Schnitt auf das, was er spielt, eines von 4 Lecks, die gespielt werden, hat beim Grand Slam einen Average von 83,8 Punkten. Zur Einordnung, fast die Hälfte der Spieler in der Super League, 13 von 30, haben einen höheren Schnitt gespielt über die Super League bei mehr als über 90 Lecks als Peter Wright. Und wir reden hier immer noch über einen zweimaligen Weltmeister, über jemanden, der innerhalb der letzten, 14 Monate einen Major-Titel gewonnen hat.
Es war sehr, sehr erschreckend gegen Martin Lukman, das 0-5. Dass Martin Lukman diese Partie ziehen würde, war erwartbar. Dass Martin Lukman hier weiterkommt und nicht ein Peter Wright, war erwartbar. Aber dass Peter Wright wirklich so erschreckend spielt, man kann ja fast spöttisch sagen, er war wenigstens konstant. 84, 83, 83 in seinen 3 Spielen. Aber da stimmte ja gar nichts. Dass es überhaupt noch eine 83 ist, hat mich fast verwundert am Ende. Gerade auch erinnere ich mich an die eine oder andere Szene, wo er dann die 1 so weit rechts Richtung 18 trifft, dass ich mir dann nicht mehr sicher war, ob er nicht doch vielleicht auf 18, auf Triple 18 gezielt hat. Das machte rechnerisch in der einen Situation, die ich gerade im Kopf habe, keinen Sinn. Aber es war wirklich gar kein Vertrauen ins eigene Spiel zu spüren. Und ich glaube, diese Krise von Peter Wright hat eine neue Qualität, weil er nach seinen teilweise auch sehr langen Krisen in den letzten Jahren danach dann immer mit einem Knall wieder kam, er dann aber für doch relativ lange Zeit, zumindest für deutlich längere Zeit als gerade, wieder einen guten Pfeil gespielt hat. Diesmal, nach was war es Hildesheim, waren das ja keine 3 Wochen, bis es den Rückfall in die Zeit davor gab. Und dementsprechend sehe ich gerade nicht schwarz, aber zumindest dunkelgrau für Peter Wright und seine Ambitionen bei der WM.
Glaubst du, dass wir von Peter Wright nochmal einen Aufschwung sehen werden?
Halte ich für sehr fraglich mittlerweile. Vielleicht kommt ihm das Szenario zu Pass, was sehr wahrscheinlich ist, dass er eben jetzt erstmals nicht für die Premier League nominiert wird seit Urzeiten. Und das könnte nochmal so eine Befreiung auslösen. Peter Wright als einer, der ja auch sehr akribisch arbeitet, gerade Stichwort Darts ausprobieren, etc., dass er da vielleicht ein bisschen am Setup basteln kann, nochmal ein bisschen mehr Zutrauen bekommen kann, vielleicht dann wirklich über Exhibitions statt eben Woche für Woche zu touren, was natürlich bei einem eher älteren Menschen auch dann umso schwieriger wird. Gary Anderson hat das geholfen, dass er aus diesem Premier League Hamsterrad raus ist, und das wäre jetzt das, wo ich als Peter Wright meinen Fokus drauf legen würde. Selbst wenn die WM irgendwie im Viertelfinale endet und die PDC wieder auf schlechte Gedanken kommt, würde ich Matt Porter sagen, Matt, lass mich da draußen. Das hilft nicht, weil er wird nicht jünger, und das ist, glaube ich, jetzt so die einzige Hoffnung. Ich glaube nicht, dass die WM irgendwas vom Apfel fallen lässt für Peter Wright.
Naja, jünger werden wir alle nicht, gilt auch für die beiden Spieler, die hier weitergekommen sind, Rob Cross, Martin Lukman. Wir haben sie eben schon angesprochen, Martin Lukman insbesondere stark, gewinnt alle 3 Spiele, auch das direkte Duell gegen Rob Cross gewinnt er mit 5-3, obwohl er hier knapp 10 Punkte im Schnitt schlechter spielt. Cross, der hat 3-0 geführt, Lukman trifft gefühlt gar nichts. Dann dreht sich auf einmal das gesamte Spiel, aber schon auch die beiden Spieler, die sich in dieser Gruppe verdient durchgesetzt haben.
Das ist zweifellos so, und daran haben sie auch bis zuletzt eben keine Zweifel gelassen. Rob Cross gegen Peter Wright, das war ja fast so ein Sparringspartner Peter Wright für Rob Cross im letzten Spiel der Gruppe, und auch Leonard Gates konnte jetzt nicht ernsthaft hier mitgehen. Also für Leonard Gates ist es trotzdem ein gutes Turnier, weil er Peter Wright geschlagen hat, das nach Rückstand, und den schlägst du auch nicht irgendwie, ne? Also du musst am Ende eben deinen Doppel selbst treffen, dementsprechend ja, war das schon in Ordnung, aber Martin Lukman, der hat blitzsauber gespielt, er hatte nur schlechte 5 Minuten, das war die Anfangsphase gegen Cross, wo er rein gar nichts getroffen hat. Umso besser, dass er noch während eines so kurzen Spiels komplett in den Martin Lukman Beast Mode der letzten 14 Tage gerutscht ist. Das sollte ihm sehr viel Zutrauen ins eigene Spiel geben, denn auch für die längeren Distanzen, wo es dann auch mal Durchstrecken geben wird. Aber Martin Lukman vielleicht auch der nächste Richie Attaus. Mal sehen.
Lass uns weitergehen zu einer Gruppe, die ein weiteres Sorgenkind beinhaltet, Gruppe D, D wie Dave Chisnell. Diese Gruppe, da kommen weiter Richie Attaus und Ross Smith, und ausscheiden tun Connor Scutt und Dave Chisnell. Connor Scutt, der sich definitiv nichts wirklich groß wird vorwerfen müssen bei diesem Turnier. Connor Scutt, der ja eigentlich ein super Turnier hier gespielt hat, für den es am Ende nicht reicht, bei dem vielleicht ein bisschen die Erfahrung gefehlt haben, bei ein bisschen die Nerven ins Spiel kamen in der Partie gegen Ross Smith, wo es dann um das Shootout für das Achtelfinale ging. Aber Dave Chisnell, der wird sich schon auch ein bisschen Gedanken machen müssen.
Komische Gruppe, vor allen Dingen komisch, dass Chizzy nicht in seinen Leistungen schwankt, sondern konstant schlecht gespielt hat. Wir reden hier von der neuen Nummer 5 der Welt. Im Live-Ranking hat er sogar einen Platz gut gemacht, weil Johnny Clayton bei diesem Turnier gar nicht erst qualifiziert gewesen ist. Also dementsprechend von 6
gut
auf 5
gemacht,
gesprungen.
Dave Chisnell.
Also das ist doch Wahnsinn. Chizzy, so schlecht habe ich das niemals erwartet. Also er verliert 0-5 gegen Connor Scutt. Das Spiel hat aber eine besondere Geschichte. Scutt hat überragend gespielt, reiht sich ein in die Riege von Spielern, die hier wirklich mindestens ein Weltklasse-Spiel absolviert haben, mit der ganzen Unbekümmertheit auf der Bühne bei seinem Debüt beim Grand Slam. Er überfährt Chizzy da, dann Chizzy gegen Ross Smith. Ross Smith, der ein ganz merkwürdiges Turnier bis dato spielt, gegen Richie Attaus überhaupt kein Land gesehen hat. Und dann gegen Chizzy relativ souverän 5-2 gewinnt, obwohl er nicht mal 90 spielt im Schnitt. Und dann gegen Connor Scott spielt er deutlich stärker, das zum Smudger. Aber Chizzy jetzt auch hinten raus diese Partie gegen Athouse. Athouse führt ja mal nicht 4-0. Ne? Der kann, muss es vielleicht sogar 5-0 gewinnen. Und dann darf sich Chizzy auch nicht beschweren. Das ist am Ende eine Blamage. In der Gruppe darfst du niemals mit, was hat er, mit 4 Leck gewinnen. Der hat ja noch weniger Lecks gewonnen als Peter Wright. Also das ist grottenschlecht gewesen.
Ja, definitiv. Und auch gegen einen Richie Athouse. Ich meine, ja, hier steht am Ende ein 2-5. Ja, da steht auch, dass Richie Athouse 105 Punkte im Schnitt spielt. Aber Dave Chisnell 86 Punkte im Schnitt gespielt. Und das Spiel zuvor gegen Ross Smith 80 Punkte. Also das ist dann doch auch wieder nicht der Anspruch eines Dave Chisnells. Weil, also wenn man vielleicht gedacht hat, dass er in dieser Gruppenphase rausgeht, dann hat man vielleicht gedacht, dass er einmal 80 spielt, einmal 90 und einmal 109. Aber nicht, dass er quasi dreimal schlecht spielt.
Ja, genau das meine ich ja. Das ist wirklich verwunderlich und das sollte zu denken geben. Chizzy eben hat hier mit dem Ausgang der Gruppe nichts zu tun gehabt. Connor Scott, deine Meinung dazu? Das war ja überragend gegen Chizzy. Danach klar abgefallen gegen Richie Athouse. 5-2 verloren in einem Spiel, was auch nicht auf dem besten Niveau stattfand. Und gegen Ross Smith im Prinzip verliert er die Partie im zweiten Leck, als er da die Darts auf Doppel vergibt. Und dementsprechend geht es dann klar in Richtung des arrivierteren Spielers. Trotzdem eher ein positives Turnier, weil noch nicht so häufig diese Art von Turnieren gespielt und dementsprechend sollte er eher positiv reinblicken oder muss er auch ein bisschen enttäuscht sein nach dem Auftakt?
Teils, teils. Also ich habe Connor Scott ja schon auf der Rechnung gehabt und eigentlich in dieser Gruppe auch weiter getippt gehabt. Nach diesem Auftaktspiel gegen Dave Chisnell habe ich mich natürlich auch bestätigt gefühlt, gerade mit den Leistungen. Dann ist es aber schon so, dass dieser Leistungsabfall kommt und das ist schon was, wo er sich ein bisschen Gedanken machen muss. Also das letzte Spiel würde ich ein bisschen ausklammern gegen Ross Smith, weil A, Ross Smith da auch wesentlich besser gespielt hat und B, das vielleicht so ein bisschen Druck, Nerven, ungewohnte Situationen und so weiter und so fort waren. Aber ansonsten ist es schon was, wo er vielleicht schauen muss, dass er da ja nicht zum Dave Chisnell wird, sondern ein bisschen Konstanz in sein Spiel reinbekommt, was er ja ansonsten, ich sag mal gerade auch auf der Challenge Tour oder sowas häufiger hinbekommen hat. Also Connor Scott für mich wirklich immer noch ein Spieler, mit dem in den nächsten Jahren ja zumindest behind closed doors immer wieder zu rechnen sein wird. Ich denke mal, er wird in erster Linie das Positive von diesem Turnier mitnehmen, aber potenziell wäre hier für ihn natürlich auch noch wesentlich mehr möglich gewesen.
Und zu rechnen sein wird natürlich im weiteren Turnierverlauf auch mit Richie Athouse, der nahtlos an die tolle Form, an den Titel in Dortmund bei der European Championship anknüpfen konnte, hier also im Achtelfinale steht. Und da steht auch der Finalgegner von Dortmund, von Richie Athouse, Jermaine Vatimena. Und ich schaue jetzt mal ganz kurz hier drauf. Das ist ja Gruppe E, das heißt unterschiedliche Turnierhälften. Es ist alles angerichtet für das Wolverhampton-Endspiel Athouse gegen Vatimena stand jetzt.
Also das wäre wirklich der absolute Wahnsinn, wenn wir jetzt dieses Finale hier nochmal sehen würden. Das wird mich komplett aus den Latschen scheppern. Jermaine Vatimena, ich muss sagen, ich habe ihm ein bisschen oder vielleicht wir beide ein bisschen Unrecht getan bei der Prognose für diese Gruppe. Also Mike De Decker hatten wir auf dem Zettel, Michael Smith hätte man eigentlich auch gedacht, dass er hier irgendwie sich vielleicht durchwurschtelt. Und wenn dann, so war glaube ich meine Wortwahl, habe ich wesentlich eher Menzo Suljovic hier noch die Überraschung zugetraut als Jermaine Vatimena. Aber am Ende ist es Jermaine Vatimena, der hier oben steht, der hier ja 3 von 3 Spielen gewinnen kann und komplett verdient auch als Gruppenerster durch diese Gruppe durchgeht.
Und es war eine durchaus knifflige Gruppe gegen Mike De Decker, den World Grand Prix Champion, mit 5-2 gewonnen. Und er wirkte fast ein bisschen ungläubig, als er dieses Spiel gezogen hat, mit 104 Punkten im Schnitt am Ende 5-2 durchgekommen. Und Jermaine Vatimena, muss man konstatieren, das ist die Form seines Lebens. Spielt danach gegen Michael Smith im Duell der Sieger von Spieltag 1, gewinnt mit 5-1. Auch hier Vatimena fast ein bisschen ungläubig über die neu gewonnene Stärke. Letztes Spiel gegen Menzo Suljovic. Das ist dann ein Spiel, wo Menzo schon raus war, wo Jermaine Vatimena schon den Achtelfinaleinzug unter Dach und Fach gemacht hatte. Und auch diese Partie gewinnt Vatimena gegen einen starken Menzo am Ende mit 5-4. Und hier ist es dann High Finish. 148 zum Match. Beide lachen, weil es natürlich Menzos Doppel ist, am Ende die Doppel 14. Es sind über 70% auf die Doppelfelder von Vatimena. Er hat jetzt dreimal wirklich überragend gespielt. Und wenn es ansatzweise so weitergeht, da bin ich jetzt eben sehr gespannt, dann muss das im Achtelfinale nicht zu Ende sein.
Nein, definitiv nicht. Also Jermaine Vatimena hat jetzt aktuell, wie du es gesagt hast, die Form seines Lebens und insbesondere finde ich auch mental. Also ich erinnere mich da wirklich noch an so ein paar Momente, wo man dachte, dass er gerade ja rein psychisch sehr, sehr labil ist, wenn da jetzt mal wieder ein schwieriger, enger Moment kommt und so weiter. Und da scheint er wirklich dran gearbeitet zu haben, sich gefangen zu haben. Das ist schon ein anderes Auftreten, was man von einem Jermaine Vatimena da jetzt sieht. Sprechen müssen wir definitiv auch über Michael Smith. Du hast es angesprochen, 5-2 gewinnt er gegen Menzo Suljovic, war unter Druck eigentlich relativ stark in dieser Partie, kommt da gut rein, unterliegt dann Jermaine Vatimena mit 1-5 und somit hatten wir im letzten Spiel in dieser Gruppe heute noch alles angerichtet in einem direkten Shooter ums Achtelfinale zwischen Michael Smith und Mike Dedeker. Und da ist es dann am Ende der 100-Plus-Schnitt für Mike Dedeker und das 5-0. Michael Smith ohne einen einzigen Dart auf Doppel in dieser Partie.
Was natürlich eine krasse Statistik ist und am Ende auch hier Michael Smith, er ist zwar Dritter geworden und hat bis zuletzt dann eben um den Einzug in die K.O.-Runde gespielt, aber zur Wahrheit gehört auch, am Ende steht er auch nur bei 6 gewonnenen Legs, das ist auch nur eins mehr als Peter Wright. Er hat Menzo Suljovic geschlagen mit 5-2, danach kam aber nichts mehr, 1-10 Legs gegen Vatimena und Dedeker. Und mich würde interessieren, wie bist du in diesen letzten Tag gegangen beim Blick auf die entscheidende Partie Michael Smith gegen Mike Dedeker? Für mich war das fast eine 70-30 Kiste für den Belgier. Irgendwie, finde ich, waren alle Zeichen auf Sieg Dedeker. Nicht so deutlich, aber das hat mich jetzt nicht überrascht, dass das so kommt. Weil auch so dieses Thema Nervenkostüm beim Bully Boy, fehlendes Zutrauen in das eigene Spiel, im ganzen Jahr läuft es nicht so richtig pralle. Und da war ich ganz klar auf Schiene für Dedeker.
Ich würde es nicht ganz so klar sehen. Also mich hat es nicht überrascht, dass Mike Dedeker das hier am Ende holt. Aber für mich war das eigentlich eher, ich sag mal, eine 50-50-Partie. Also ich meine, wir reden hier immer noch über einen Michael Smith und einen Michael Smith, der aktuell nicht die Form von einem Peter Wright oder Dave Chisnell hat. Das hält sich dann schon noch eher in einem normaleren Bereich. Und Michael Smith, jemand, der sicherlich an den Grand Slam of Darts eigentlich auch mehr positive als negative Erinnerungen haben wird. So hoffe ich zumindest. Deswegen, das war eigentlich so eine Partie für mich, wo ich dachte, okay, die wird eng. Vielleicht ein 5-4 kann in beide Richtungen gehen, vielleicht ein 5-3, dass es ein 5-0 am Ende wird, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
Zuletzt aus deutschsprachiger Sicht, Mensur, 0 Siege in dieser Gruppe, aber zweimal muss er sich nichts vorwerfen lassen gegen den Bully Boy, ordentlich gespielt, jetzt nicht so die Momente generieren können und gegen Vatimena da auch einfach in einen brutal formstarken Niederländer reingelaufen. Ja, was bleibt, ist dann natürlich dieses 2-5 gegen Dedeker, was wirklich schlecht war. Da hat er im Prinzip alle weiteren Aussichten fürs Turnier dann aufgegeben. Aber ansonsten kann man jetzt da jetzt auch nicht den Stab brechen. Die Teilnahme war erstmal natürlich trotzdem wertvoll über den World Cup.
Sprechen wir jetzt über Gruppe F, eine Gruppe, die endlich mal, ich sag mal zumindest am Ende, ergebnistechnisch so ausgegangen ist, wie man es vorhersagen konnte. Es sind Luke Littler und Dimitri Vandenberg, die sich hier durchsetzen, Keen Barry und Lawrence Ilagan, die es nicht schaffen in dieser Gruppe. Man muss sagen, Luke Littler wirklich wieder einmal jetzt gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist und dass er es auch in Major-Turnieren über die erste Runde beziehungsweise auch über die Gruppenphase hinaus schaffen kann, weil mit den Leistungen, da kannst du auch richtig weit kommen.
Ja, und anfangs im Kurzarbeitmodus in 6 Minuten 34 gegen Keen Barry durchgepflügt, 5-0 gewonnen, 112, nur ein Treble-less Visit in den 5 Legs gegen den Iren, danach gegen Dimitri Vandenberg, auch das in der Deutlichkeit überhaupt keine Überraschung, 107 spielte da knapp beim 5-1 gegen den Belgier, das war erneut eine Machtdemonstration und dann der deutliche Abfall auf 96 Punkte im Schnitt, nein, also das Spiel ist ein Muster ohne Wert gegen Lawrence Ilagan, Ilagan war schon raus mit 2 Niederlagen, Littler mit 2 Siegen durch und es hat mich trotzdem sehr entertained.
Es war ein richtig schönes Spiel. Ich meine, man muss dazu sagen, Littler stand nach 2,5 Legs noch irgendwie bei 121 oder sowas. Dann wird es aber auch nochmal hinten raus ein bisschen interessant, auch wenn es nicht mehr so richtig um was ging. Ilagan checkt 148 Punkte zum 3-4. Das war ein Break, als Littler bei 40 Punkten Rest gewartet hat zum Match. Dann verpasst Littler den Neuner auf der Doppel-12. Es gibt keinen Kontakt, es gibt keine Faust zwischen den beiden. Ilagan stellt sich einfach wieder ans Board. Ort, wirft noch eine 180, Littler lässt 3 Matchstarts aus, Elagan checkt 100 Punkte beinahe über Tops und dann macht Littler das Match zu. Also hinten draus, so in dem letzten gespielten Leg, war dann nochmal so ein bisschen Entertainment und Feuer drin. Das war schon ganz cool anzuschauen.
Und eine wichtige Frage jetzt am Ende dieser Gruppenphase, die bleibt und die werde ich nach der WM erneuern. Gibt es schon einen deutschen Lawrence Elagan Fanclub? Wenn ja, ich wäre bereit, eines der Gründungsmitglieder zu werden. Dieser Typ wird von Jahr zu Jahr unterhaltsamer. Also der hat ja immer mehr Antics, sag ich jetzt mal, hier mit seinen unfassbar kurzen Ärmeln und dann macht er dann nochmal Schulterübungen und hast du nicht gesehen. Alles daran ist schön. Das ist einfach pure Unterhaltung. Lawrence Elagan, bitte mach weiter so.
Ja, es ist so ein bisschen so wie Rafael Nadal, ne, der auch seine ganzen Ticks hatte, seine ganzen Routinen und dies und das musste noch gemacht werden, nur dass Lawrence Elagan nicht auf dem vergleichbaren Niveau weder Dart noch Tennis spielt.
Und trotzdem natürlich einer der erfolgreichsten asiatischen Dartspieler aller Zeiten und gerade auf PDC-WM-Ebene, da geht er jetzt, glaube ich, in WM Nummer 9. Das ist schon sehr beeindruckend und dementsprechend so einer derjenigen, die auch mittlerweile durchaus dem einen oder anderen Zuschauer, der nur bei der WM zuschauen wird, ein Begriff sein dürfte. Und das ist auch irgendwie schön, dass es da dann so eine Konstante gibt, die mit dem Profi-Circuit normalerweise nichts zu tun hat. Das wissen die Leute ja gar nicht. Die denken, wir kämen hier Woche für Woche in den Genuss von Lawrence Elagan. Leider ist das nicht der Fall. Und auch wir müssen uns auf einige wenige Momente dann konzentrieren. Aber ja, da wird wieder der Fokus drauf sein bei der WM und bei dem Spiel von Lawrence Elagan, der ja auch übrigens, das darf man nicht vergessen, ich habe das schon mal vor einem Jahr dafür geworben, das wirklich zu würdigen. Der Mann ist 46. Der sieht doch nicht aus wie 46. Oder bin ich der Einzige, der da sagt, wow, hast dich gut gehalten?
Nee, ich hätte jetzt gesagt Mitte, Ende 30, je nachdem, wie das Licht gerade fällt.
So, ne, Bernd?
Ja. Ja, nee, also der Mann hat sich wirklich gut gehalten, gerade auch, wie er sich bewegt, also in seiner Agilität auf der Bühne. Also,
ich glaube, er verbraucht sehr viele Kalorien im Vergleich zu anderen Spielern bei seinem Spiel.
Das kann durchaus sein. Wie siehst du den Kalorienverbrauch bei Dimitri Vandenberg und bei Keane Barry? Das sind nämlich auch noch zwei Spieler, über die wir in dieser Gruppe sprechen müssen. Dimitri Vandenberg, der gegen Keane Barry jetzt eben gerade das Shootout ums Achtelfinale gespielt hat. Und das war dann schon, ja, so Dimitri Vandenberg Classic. Auf einmal geht es beim Major-Turnier um was. Auf einmal spielt er dann auch wirklich gut, über 20 Punkte mehr im Schnitt als Keane Barry, spielt knapp 105 Punkte im Schnitt. Und danach, ich habe es gesagt, ein Dimi Classic, gab es dann auch das Dimi Classic Interview. Es war cringe wie immer.
Ja, in der Tat, er hat einen Shoutout gegeben an Glenn Durant, an Dazza, der ihm wohl gesagt hat hinter den Kulissen, Mensch, er solle nicht so negativ reden, er solle keine negative Einflüsse in die Interviews reingeben, weil das würde sich dann auf das Spiel negativ auszahlen. Und ja, Dimitri Vandenberg hat diesen Wahnsinnstipp, hat er erstmal natürlich dann zu Herzen genommen und hat es umgesetzt mit 104 gegen Keane Barry, da auch wirklich gut durchgepflügt, hat, glaube ich, das erste Leg verloren, danach aber 5 Legs in Folge und es war jetzt auch keine Überraschung, dass er Keane Barry schlägt. In der Gruppe muss er auch, egal welche Form er hat, weiterkommen, aber ja, ich bin gespannt, ob das jetzt sich zu einem Dimitri Vandenberg-Turnier entwickelt. Das wäre natürlich jetzt die typische Geschichte, dass Dimi jetzt wirklich noch 2-3 Runden gewinnt und plötzlich hier wieder massig Preisgeld einheimst und am Ende dann nächstes Jahr bei 24 Players Championships in der ersten Runde rausfliegt.
Und aber bei 16 Nächten in der Premier League mit dabei ist. Also
ganz genau, auch das, ne?
Wie siehst du die Premier League-Chancen der Spieler aus Gruppe G, um das jetzt mal als Überleitung zu nehmen? Es ist eine Gruppe, die uns auch wieder so ein bisschen überrascht hat, auch wenn, ich glaube, gerade du warst das, dieses Szenario in den Raum gestellt hast, dass Michael van Gerwen hier durchaus rausgehen kann. Es sind Gary Anderson und Ryan Joyce, die hier weiterkommen, Michael van Gerwen und Noah Lynn van Leuven, die hier rausgehen und Michael van Gerwen, der hätte aus seiner Sicht nicht ärgerlicher am Ende in dieser Gruppe rausgehen können.
In der Tat, Michael van Gerwen ist überragend reingekommen, gegen Noah Lynn van Leuven 5-0 gewonnen. Da müssen wir auch kurz erwähnen, ne? Nur kleiner Sidefact, dass es da ein paar Buhrufe gab bei den Würfen von Noah Lynn van Leuven und Michael van Gerwen aber schon vorher mit einem Einspieler zitiert wurde, wo er gesagt hat, völlig egal, ob Mann oder Frau oder was nicht anders, also das ist dann sicherlich auch die richtige Einschätzung und er hat auch nochmal klar gesagt, hier so Mobbing oder so geht gar nicht, zumal Michael van Gerwen eine persönliche Geschichte persönliche Vorerfahrung mit Mobbing hat, also dementsprechend gute, vernünftige Worte, aber auch erwartbare Worte, was soll man da sonst noch zu sagen, haben wir häufig genug thematisiert, dieses Thema. Noaleen van Leeuwen macht erstmal nichts falsch, wenn sie bei diesem Turnier dabei ist. Man kann dann sicherlich über die Women's Series eher diskutieren, wenn überhaupt, um so zu formulieren. Michael van Gerwen kommt durch gegen Noaleen van Leeuwen mit 5-0. Anfangs hat es, glaube ich, ein, zwei Chancen gegeben für Noaleen, da auch ein Leck zu ziehen. Michael van Gerwen verliert dann gegen Gary Anderson am zweiten Spieltag mit 4-5. Das war aber ein hochverdienter Sieg für Gary Anderson, der deutlich besser gescored hat. MVG hat sich immer wieder aus blöden Situationen rausgerettet, in schwierigen Lecks dann irgendwie so gerade noch retten können. Zum Beispiel auch in Leck Nummer 8, als er 88 Punkte checkt auf Bull zum Decider. Aber das Scoring funktionierte bis zum Schluss nicht. Anderson klar stärker und dementsprechend war es dann ein Shootout ums Achtelfinale gegen Ryan Joyce. Und dieses Spiel war mit Abstand das Interessanteste am letzten Turniertag der Vorrunde. Joyce geht 2-0 in Führung, MVG kann ausgleichen, verpasst dann das 3-2, stattdessen wieder ein Break von Ryan Joyce, der dann auch dieses Break bestätigen kann zum 4-2. MVG gleicht seinerseits nochmal aus zum 4-4 und dann gibt es einen Decider, der eigentlich okay anfängt für MVG, weil Ryan Joyce jetzt auch nicht komplett trommelt. Dann allerdings, ja, geht ihm auch hier wieder das ein oder andere Triple aus und Joyce stellt sich am Ende 80 Punkte und checkt die einfach in zwei weg über Triple 20, Doppel 10. Und am Ende geht die Gruppe tatsächlich so aus, wie ich ein bisschen angemahnt habe, dass es eben nicht ganz so klar ist, dass Michael van Gerwen hier rausgehen kann. Und das ist natürlich ein harter Schlag für MVG. Nach dem Start 5-0 gegen Noaleen jetzt zweimal 4-5, also 13 von 15 Lecks gewonnen und trotzdem raus, bitter.
Da hat er ein Leck weniger gewonnen bei diesem Turnier als Peter Wright, Dave Chisnell und Michael Smith zusammen. Das mal nur so in den Raum geworfen. Ja, also ich dachte, als Ryan Joyce das 4-2 gemacht hat, ich dachte, also entweder gewinnt er das jetzt, sprich 5-2, 5-3, oder Michael van Gerwen dreht das noch. Und dann kommt Michael van Gerwen auf das 4-4 dran, hat den Anwurf im Decider und eigentlich das Momentum. Und da denkt man, jetzt geht Michael van Gerwen da durch. So war es allerdings nicht. Und diese 80 Punkte am Ende zum Match von Ryan Joyce. Ryan Joyce kann froh sein, dass er mit dem ersten Dart die Triple 20 getroffen hat. Weil ich dachte mir, also wenn er da jetzt die Single 20 trifft, er musste natürlich den Weg gehen. Hätte natürlich auch über die Triple 16 gehen können, aber machst du in dem Moment nicht. Dann wäre er ja am Ende auf der Doppel 20 rausgekommen. Und ich weiß nicht, ob er diesen einen Dart dann am Ende genutzt hätte.
Ja, am Ende vermutlich nicht. Ganz am Anfang im Spiel hat er ja einmal Doppel 20 stehen, die hat er sofort im ersten Versuch nutzen können. Aber ja, Ryan Joyce hat ja eine ganz persönliche Antipathie gegen dieses Doppelsegment. Aber Doppel 10 steht, ist der kleine Bruder von der Doppel 20, die hat er dann wunderbar weggecheckt. Das war richtig stark und zwei weitere Siege, also ein Halbfinaleinzug für Ryan Joyce, will ich nur mal anmerken. Und Raymond van Barneveld muss in WM-Runde 1 rein. Ne? Also Barney wird auch MVG die Daumen gedrückt haben. Da gibt es natürlich mit Jermaine Vatimena und rein theoretisch auch noch Cameron Menzies noch weitere Spieler, die ihn da rausdrucken können. Aber Ryan Joyce scheint auch eine Gefahr zu sein. Also dieser Sieg von Joyce über Van Gerwen macht das Turnier natürlich noch offener.
Wie offen siehst du das Turnier gerade aus der Sicht von Gary Anderson? Also ich meine, wir sind hier einmal schnell rübergegangen über ihn. Auftaktpartie 113 Punkte im Schnitt, dann gegen Van Gerwen über 105 Punkte im Schnitt. Die letzte Partie gegen Noaleen van Leeuwen war dann nicht ganz so stark, aber trotzdem noch so Mitte 90 gespielt, fast 96 Punkte. Gerade so die ersten beiden Partien zeigen dann, dass, auch wenn es jetzt eine kurze Distanz war, Gary Anderson es vielleicht jetzt endlich mal geschafft hat, seine gute Floorform hier auch vor die TV-Kameras zu bringen.
Ja, aber wen wundert's, dass er das in diesem Gruppenformat mit den sehr kurzen Distanzen geschafft hat, vor allen Dingen dann auch nochmal einen Tag Pause dazwischen. Ich glaube, das kommt ihm sehr zu Pass, das liegt ihm sehr, sehr. Und jetzt ist es natürlich ein anderes Turnier. Ich bin gespannt, wie er gegen Stephen Bunting performen wird. Ich sehe ihn da eigentlich im Normalfall vorne, was aktuell die Form betrifft. Es ist auch noch nicht die überlange Distanz. Es wird ja nur verlängert ums Doppelte, First to Ten. Danach Van Veen oder vielleicht wieder Joyce. Hier riecht es stramm nach Halbfinale. Wenn er es dahin schafft, dann wird es, glaube ich, schwierig. Denn der Sonntag, Grand Slam Sonntag, ist ein ganz besonderer mit Halbfinale, Finale an einem Tag. Ich glaube nicht, dass das positiv für einen Gary Anderson ist. Aber an sich muss es hier eigentlich nach dem eigenen Selbstverständnis und wenn man sieht, dass MVG eben schon raus ist, muss es im Normalfall ins Halbfinale gehen, mindestens.
Wie weit, denkst du, wird es für die Leute gehen, die durch die Gruppe H durchgekommen sind? Denn da hatten wir einige der absoluten Top-Averages, die gespielt wurden. Es war die ja so ein bisschen, ja, wie haben wir es genannt, die Jugendtruppe mit Aufpasser-Gruppe. Stephen Bunting war in dieser Gruppe, kommt weiter als Gruppenzweiter. Gewonnen wird die Gruppe von Gian van Veen. Rausgehen Josh Rock und Wessel Nyman. Und das waren wirklich absolute Monsterspiele, die hier sich um die Ohren gehauen wurden. Also du warst ja eigentlich schon so ein bisschen der Loser, wenn du in dieser Gruppe mal nur einen zweistelligen Schnitt gespielt hast und hier nicht wenigstens 100, 105 oder sogar über 110 gespielt hast.
Und wir halten fest, Leonard Gates hat mehr Spiele gewonnen als Wessel Nyman. Nach diesem Turnier von Wessel Nyman. Der spielt 106, 105, 107 und geht mit 0 Punkten in dieser Gruppe raus. Unfassbare Gruppe. Und was ich sagen will damit, im Normalfall müssten alle vier im Achtelfinale stehen. Gebt den von mir aus zwei Wildcards und streicht da irgendwie ein paar Namen raus. Aber das kann auch nie wahr sein. Cameron Menzies mit einem Sieg weiter. Hier Wessel Nyman, der tut mir wirklich richtig leid, weil der ja am Ende sogar als Letzter rausgeht. Also bei Josh Rock bin ich bereit zu diskutieren. Der spielt zwar 105 gegen Van Veen, gegen einen überragenden Van Veen im ersten Spiel, aber 2-5 verliert er auch gegen Bunting im Shootout ums Achtelfinale. Da geht es bis 2-2 mit Anwurf und dann ist es ein Break, Bunting kann sich absetzen. Also zweimal 2-5 verloren, das war dann also relativ deutlich. Er gewinnt zwar gegen Nyman mit 5-3 und er hat stark gespielt, aber trotzdem, Wessel Nyman ist ja noch unverdienter ausgeschieden.
Ja, wir müssen da insbesondere über diese Partie gegen Gian van Veen sprechen. Am heutigen Dienstagabend, als zwar schon alles klar war, dass er raus sein würde, aber das war eine unfassbare Partie. Also die Partie geht 5-4 für Gian van Veen aus. Es sind 10 180er in 9 Legs. Die Partie geht direkt damit los, dass Nyman mit 6 perfekten Darts startet und am Ende einen 10-Darter spielt. Das Publikum war unfassbar leise für das, was dort gerade passiert ist. Also ich dachte mir, was geht in dieser Partie ab? Aber es war fast so eine Floor-Atmosphäre dabei, soweit möglich. Nyman, der verpasst dann schon einmal ein bisschen früher 170 Punkte am Ende zum Match auf Bull. Wenn er die dort ausmacht, ist das ein 119er Schnitt, Grand Slam Rekord. Dann verpasst er später nochmal einen Matchart auf Tops. Wenn er die dort ausmacht, sind es circa 116 Punkte im Schnitt. Am Ende verliert er die Partie und der Schnitt ist nochmal deutlich niedriger. Aber nur, dass wir uns einmal bewusst machen, in was für Sphären ein Wessel Nyman hier unterwegs war. Also wenn er einen dieser beiden Darts nutzt und gerade der auf Bull, der war nicht weit weg, ja, dann sprechen wir über hier über 119 Punkte im Schnitt und dann ist das eines der besten Spiele vor TV-Kameras jemals.
Und natürlich ist dieser sehr kurze Rhythmus, der begünstigt natürlich solche Wahnsinns-Averages. Aber trotzdem, das ist nicht normal. Das ist weit weg von normal, dass wir eine Gruppe haben mit Stephen Bunting, Josh Rock, Gian van Veen und Wessel Nyman, die 6 Spiele absolvieren. Dementsprechend haben wir 12 Averages nach Adam Riese. 9 davon sind 100 plus. 9. Und die anderen 3 sind 98, 99 und 99. Ich glaube, so eine Gruppe hat es noch nie gegeben.
Nee, das ist Wahnsinn. Also das ist so ein unfassbar hohes Niveau. Und du sprichst jetzt hier mal eben so von diese neun Averages sind 100 plus. Was da auch mit reinfällt, sind zum Beispiel 114,71 Punkte von Gian van Veen, einer der höchsten Grand Slam of Darts Averages aller Zeiten, wo er noch den 9-Darter verpasst auf der Doppel 18 und so weiter. Also das ist die Wahnsinnsgruppe, wirklich.
Und dementsprechend müsste man natürlich im Normalfall die beiden, die es aus dieser hammerharten Gruppe rausgeschafft haben, auch auf dem Zettel haben. Haben wir denn das? Lass uns mal sprechen über das, was uns da im Achtelfinale erwartet. Es wird ja jetzt nochmal aufgeteilt, das Achtelfinale. Es wird die obere Turnierhälfte am heutigen, Mittwoch geben und dann am morgigen Donnerstag die untere Hälfte. Wir schauen uns jetzt mal das Bracket an. Oben James Wade gegen Cameron Menzies. Menzies als einziger Spieler mit nur einem Sieg weitergekommen. Dann haben wir Danny Noppert gegen Mickey Menzel. Die Sieger spielen dann wieder gegeneinander. Also es könnte dann zu Partien, die wir in der Gruppenphase gesehen haben, direkt dann auch schon im Viertelfinale wiederkommen. Dann haben wir Martin Lukman, der wird spielen gegen Ross Smith und Richie Attaus gegen Rob Cross. Rob Cross, laut Weltrangliste, müsste er klarer Favorit sein. Das logischste Halbfinale wäre vielleicht Cross gegen Noppert oder gegen Wade, aber was ist noch logisch in dieser Dartswelt?
Ja, grundsätzlich kann da alles passieren. Wenn du mich nach einem Tipp fragen würdest, würde ich sagen, James Wade kommt durch gegen Cameron Menzies, auch wenn es mich jetzt nicht komplett wundern würde, dass Cameron Menzies da durchkommt. Noppert gegen Menzel sehe ich dann schon etwas eindeutiger auf Seiten von Danny Noppert. Martin Lukman gegen Ross Smith, schwer zu tippen. Tendenz eher Ross Smith, aber Martin Lukman hat halt aktuell eine richtig gute Form und Richie Addos gegen Rob Cross. Also noch vor 4-5 Wochen wäre das ein relativ einfaches Ding gewesen, zu sagen, das hier gewinnt Rob Cross. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich sage trotzdem leichter Vorteil Rob Cross, aber maximal ein 55-45 Spiel.
Ja, das hätte ich auch so eingeschätzt. Ich glaube, die Zeichen auf Finaleinzug für Rob Cross stehen gar nicht mal so schlecht. Das könnte wieder so ein typisches Rob Cross-Turnier sein, wo er dann jetzt vielleicht eben nicht mit den 106-Plus-Averages glänzen wird, aber die wird er vermutlich auch nicht brauchen. Und die längere Distanz, die begünstigt ihn natürlich. Haben wir bei Richie Addos aber von Runde zu Runde bei der EM auch gesagt. Ne? Deswegen dürfen wir nicht ausschließen, dass es hier zum Viertelfinale Lukman gegen Addos kommt. Wäre alles möglich. Ich traue es auch zu, dass Martin Lukman, ich traue mich jetzt auch einfach mal, ich sage Martin Lukman steht im Viertelfinale gegen Rob Cross und Martin Lukman wird am Ende im Halbfinale stehen. Was wäre das denn für eine Geschichte?
Dann traue ich mich jetzt zu sagen, Cameron Menzies steht im Finale.
Bevor es zu wild wird, gehen wir lieber in die untere Hälfte. Und da geht's los mit Jermaine Vatimena gegen Dimitri Vandenberg, Luke Littler gegen Mike De Decker, Gary Anderson gegen Stephen Bunting, Gian van Veen gegen Ryan Joyce. Littlers Turnier könnte das vielleicht werden, oder ist Mike De Decker vielleicht eine Hürde? Ja, die er nicht überspringt. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen.
Ich fange mal an mit Jermaine Vatimena gegen Dimitri Vandenberg. Ich tippe da vielleicht so ein bisschen gegen die Form auf Dimitri Vandenberg, weil ich glaube, dass dieser Rhythmus einfach für Jermaine Vatimena nicht so ganz angenehm zu spielen sein wird, auch wenn er eigentlich mehr der Mann der Stunde als Dimitri Vandenberg ist. Luke Littler gegen Mike De Decker hat richtig Potenzial, eine hochklassige Partie zu werden, würde ich aber mit Luke Littler gehen, gerade einfach, weil er auch schon eine richtig gute Gruppenphase gezeigt hat. Gary Anderson gegen Stephen Bunting, das ist ein Spiel für mich 50-50, gerade weil es bei einem Major-Turnier stattfindet und so weiter. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich leicht auf Stephen Bunting gehen und Gian van Veen gegen Ryan Joyce, sag ich Gian van Veen. Was sagst du?
Ich gehe erstmal auf Vatimena. Ich glaube, das könnte noch eine Distanz sein, die ihn begünstigt. Und das wäre auch verdient nach dem bisherigen Verlauf, wenn er hier noch eine weitere Runde ziehen kann. Dann gehe ich in einem spektakulären Spiel auf Luke Littler gegen Mike De Decker. Ich gehe auf Gary Anderson und ich gehe auf Gian van Veen. Halbfinaltipp wäre bei mir Littler gegen van Veen.
Da kann ich mitgehen. Das würde ich so sehen, ja.
Dann schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Und wir werden dann natürlich noch in dieser Woche eine weitere Folge aufnehmen. Und zwar nach der Donnerstagssession, nach den Achtelfinals. Genau, man muss hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht Raum und Zeit verliert. Aber ja, wir werden die Achtelfinals abwarten und dann gibt es auch schon die nächste Folge mit Blick auf die Viertelfinals. Und dann werden wir einfach mal ganz neue Halbfinaltipps loswerden und die treten dann auch wahrscheinlich ja wirklich ein. Also es ist ja fast wie Lotto spielen. Ne? Das sind jetzt 16 Namen, wo man noch vor einem halben Jahr gesagt hätte, wenn die in einem Achtelfinale beim Grand Slam spielen, dann halte ich das für nicht so wahrscheinlich. Und jetzt haben wir den Zustand, dass, obwohl das nominell ein paar große Außenseiter sind, dass wirklich vieles möglich ist. Wer sagt denn, dass Micky Menzel nicht vielleicht mit 10-6 gegen Danny Noppert gewinnt? Auch das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Das ist ja genau das, was ich ganz am Anfang der Folge angesprochen habe, dass es aktuell fast so viel Spaß wie noch nie macht, weil es eben so unfassbar offen ist. Also du könntest hier in jeder Partie, könntest du hier deinen Tipp abgeben und ich gehe in jeder Partie auf den anderen und es wäre nicht so, dass du jetzt sagst, was machst du denn da? Also wenn ich sage, Menzies gewinnt gegen Wade und Menzel gewinnt gegen Noppert, das ist kein Ergebnis, wo man sagt, das kann ja nicht sein. Oder vor ein paar Wochen noch, hättest du gesagt hier, ja, Mike De Decker kommt gegen Luke Littler durch. Da hättest du gesagt, oh, das ist aber schon ein gewagter Tipp. Ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Jetzt alles ist möglich. Ryan Joyce gegen Kieran van Veen, alles drinne. Also es kann einfach alles passieren, wirklich. Und das macht es einfach so spannend.
Da muss man fast sagen, erwartbarer lief es ein bisschen in Luxemburg. Und das wäre jetzt auch die Überleitung, um den Deckel drauf zu machen, was das Thema Grand Slam betrifft. Und um jetzt zu sprechen über deinen Ausflug nach Luxemburg zum Ende dieser Folge. Es war ein sehr erfolgreicher Ausflug, das muss man erstmal voranstellen, für das Team My Dart Coach. Und das liegt eben vor allen Dingen an den 2 Qualifikationen von Leon Weber für die Modus Super Series und an einer Quali von Patrick Klingelhöfer. Erfolgreiches Wochenende in Luxemburg.
Also erfolgreiches Wochenende, ja, aber ich muss dir trotzdem widersprechen. Also erwartbar verlief das nicht, weil ich glaube, dass wir alle damit gerechnet haben, dass ich mich für 4 Wochen der Modus Super Series qualifiziere, was ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht geschafft habe. Ja,
die größte Überraschung der aktuellen Darts-Woche nach dem Vorrundenaus von Luke Humphreys. Ja. Micha Wattenberg not qualified for Modus Super Series.
Ja, das hat die Dartwelt hat geschockt und in Atem gehalten. Also, ich erzähle dir gerne ein bisschen von dem Wochenende, weil es war wirklich ein Wahnsinnswochenende. Leon Weber, du hast es angesprochen, 2 Qualis im nächsten Jahr für die Modus Super Series. Patrick Klingelhöfer, 1 Quali. Beide mit Wahnsinnsspielen über das Wochenende. Super konstante Leistungen dort in Luxemburg. Und es waren immer wieder so wirkliche Wahnsinnsmomente. Also der Finale in Qualifier 1, da hat sich Leon direkt durchgesetzt bis in dieses Finale, spielt dann gegen Jim Meyer, gegen den besten Spieler aus Luxemburg. Und man darf nicht vergessen, dass Leon, das ist halt auch einfach verrückt, diesen Qualifier spielt, den morgen in Luxemburg, nachdem er den Abend zuvor in Hildesheim noch das Viertelfinale der Super League gespielt hat. Also das spielt er dort abends und dann sind es, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das genau sind, 550, 600 Kilometer Weg bis zum nächsten Morgen, wo er da in Luxemburg spielt, kommt da, als wäre nie irgendwas gewesen, als wäre er nicht ermüdet von den letzten 4 Tagen und dann im Finale ist es wirklich ein absoluter Krachermoment. Wer das bei uns auf Social Media gesehen hat, checkt am Ende 83 Punkte auf Bull. Da gab es dann auch mal eine laute Reaktion, wie ich sie von Leon bislang noch nie gesehen habe. Der Qualifier 2, der wurde am gleichen Tag noch gespielt, auch an dem Samstag, den konnte sich Patrick sichern. Das war von der Auslosung wirklich super unglücklich, weil in dem ersten Qualifier haben die beiden gleich in der ersten K.O.-Runde gegeneinander gespielt. Das heißt, es war klar, einer von beiden würde direkt in den letzten 32 rausgehen.
Ganz kurz da mal eingehakt, also Modus war folgender, es wurde im Gruppenmodus gespielt, Vierer- und Dreiergruppen, die ersten 2 kamen weiter und dann wurde Gruppensieger gegen Zweiten gelost und das aber komplett offen oder wie?
Da bin ich tatsächlich gerade überfragt, ob Erster gegen Zweiter komplett gelost wurde oder ob das nach einem festen System von den Gruppen ging.
Also das aber es gab im Vorfeld, zumindest für die Gruppen und so, gab es keine Setzlisten.
Nein, die Gruppen waren
sehr
unausgewogene
Gruppen auch. Ne?
Die Gruppen waren frei gelost. Und da spielten die beiden ebenfalls, also eben in der ersten K.O.-Runde dann gegeneinander nach den Gruppen. Und es war klar, einer würde nur durchkommen können. Und das war eben Leon, der im Decider in dieser Partie mit 6 perfekten Darts reingestartet ist, wo wir dann schon alle die Handys rausholten und dachten, was macht denn der junge Mann dort? Patrick geht dann raus und wir saßen natürlich alle dort schön am Tisch gemeinsam und ich meinte noch zu Patrick, pass auf, Leon holt sich das Ding jetzt und im zweiten Qualifier bist du dann dran. Und so war es dann auch. Dann hat sich Patrick den zweiten Qualifier gesichert und damit seine Quali für die Modus Super Series im nächsten Jahr klar gemacht. Dann springen wir in den Sonntag. Dort, Qualifier 3 gewinnt wieder Leon Weber dieses Turnier im Finale gegen den Niederländer Arnes B. Gewinnt mit 5:1, spielt einen Schnitt von über 95 Punkten. Also wirklich richtig, richtig gute Leistung. Und eine lustige Sache muss ich auch noch von diesem Qualifier erzählen, weil Leon dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Gruppenphase da 93, 94 Punkte spielt und dann irgendwann so auf mich zukommt und sagt, oh, irgendwie, weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen, Energie ist weg, ich fühle mich so ein bisschen müde oder irgendwie sowas. Und dann meinte ich, ja komm, ich habe hier noch einen Müsli-Riegel, ich gebe den dir mal, vielleicht hilft er ja so ein bisschen Energie zu tanken. Dann geht er zurück ans Board, kommt ein paar Minuten später wieder und er meinte so, ja, der Müsli-Riegel hat geholfen. Dann meinte ich, was hast du gespielt? Ja, ich habe 102 gespielt. Also es ist wirklich irgendwie absoluter Wahnsinn, was der Mann aktuell spielt und was er für eine Entwicklung genommen hat. Aber, da muss ich auch einhaken, eigentlich liegt es bei ihm nur an den Darts. Das war nämlich mein persönliches Highlight von diesem Wochenende. Ich habe es dir schon gesagt, wir haben uns da vor dem ersten Qualifier so ein bisschen warm geworfen und so weiter. Und ich hatte an meinem Setup ein bisschen was verändert und da sagt Leon so, ja, gib mir mal deine Darts, lass mal gucken, lass die mal kurz wechseln. Ich werfe mal damit, meine ich, okay, ich nehme deine. Habe ich Leons Darts in der Hand und werfe die zum ersten Mal in meinem Leben. Und was werfe ich? Eine 180. Mit der ersten Aufnahme. Das war mein Highlight von diesem Wochenende. Also spielerisch von mir.
Also in erster Linie halten wir fest, es ist nicht das Talent, was Leon Weber derzeit auszeichnet. Es sind nur die Darts, natürlich. Aber wirklich überragendes Wochenende natürlich für Leon Weber mit 2 Qualis, für Patrick Klingelhöfer mit 1 Quali. Fairerweise muss man sagen, selbst wenn die Finals verloren gegangen wären, es gab ja neben den Tagessiegern, also es gab ja 4 Turniere, es haben sich 2-mal Weber, 1-mal Klingelhöfer und 1-mal der Niederländer Max de Jong durchgesetzt direkt. Es gab ja darüber hinaus auch, glaube ich, noch 4 weitere Quali-Plätze für die Moto Super Series über die Rangliste. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Also es wurde eine Rangliste mit Punkten erstellt, je nachdem, wie weit man in den Turnieren gekommen ist. Und dann wurde diese Rangliste quasi bereinigt. Also diejenigen, die ein Turnier an dem Wochenende gewonnen haben, wurden aus dieser Rangliste rausgestrichen. Und die besten 4 aus dieser Rangliste, die an dem Wochenende kein Turnier gewonnen haben, haben sich auch für die Moto Super Series qualifiziert. Das war unter anderem der eben von mir angesprochene Arnes B., Jim Meyer, Rick Hessing und Ricardo Ulrich, also die werden auch bei der Moto Super Series in 2025 mit dabei sein. Wer es zum Beispiel hauchzart nicht geschafft hat, ist ein Bradley van der Velden, der hat mir auch eigentlich richtig gut gefallen an diesem Wochenende. Ich habe einmal in der K.O.-Phase gegen ihn gespielt und 2-4 verloren. Sehr talentierter Spieler, WDF-Jugendweltmeister von 2023 und ansonsten, ja, bleibt zu sagen, es war einfach ein richtig schönes Wochenende, natürlich ein erfolgreiches Wochenende, aber wir hatten da so mit unserem deutschen Tisch dort in Luxemburg eigentlich auch wirklich eine gute Zeit. Also waren da ja vor Ort mit Leon Weber, Daniel Zardach, Jonas Gelser, ein Kumpel von mir, Patrick Klingelhöfer, Jascha Gühner, Till Stein, Julian Zwergel, so ein paar Namen, die man vielleicht auch hier und da auf Dart Connect bei der Next Gen Dev Tour und so weiter schon mal gelesen hat. Also Till kennst du natürlich auch von den Kommentaren der Next Gen, also ja, war wirklich. Ja,
und als Schreiber eben auf Eurotour und jetzt bei der Super League, ne?
Und als Schreiber ganz genau kennt man, also von daher war wirklich eine interessante Sache und hat Bock gemacht. Und zu meinem spielerischen Fazit, es lief nicht ganz so. Am Ende stehe ich in der angesprochenen Rangliste bei 6 Punkten, die ich eingespielt habe. 13 Punkte hätten am Ende des Wochenendes für die Quali der Moto Super Series gereicht. Da ist noch Luft nach oben. Ich berichte dann von weiterem Fortschritt in der Zukunft.
Zuletzt, bevor wir hier die Podcast-Folge abschließen. Wie geht das jetzt generell weiter? Du hast gesagt, also es geht ja um die Moto Super Series in 2025. Ja. Stehen jetzt schon die Spieltermine von Weber und Klingelhöfer oder wie läuft das?
Nein, die werden in den kommenden Wochen feststehen und dann mitgeteilt werden. Also die wissen jetzt schon, dass sie sich für die Moto Super Series in 2025 qualifiziert haben, wissen aber noch nicht, für welche Spielwoche das dann genau sein wird, für welche sie quasi eingeladen werden. Da kriegen sie dann eine Einladung. Es wird geachtet, dass sich das nicht überschneidet mit den ersten PDC-Touren, sprich mit Development Tour, Challenge Tour und so weiter und so fort. Und dann kriegen sie eine Einladung, die können sie annehmen und sind in der Woche dann in Gruppe A der Moto Super Series, sprich können die ganze Woche dort dann in der Moto Super Series teilnehmen. Und wenn sie es dann schaffen, die Gruppe zu gewinnen oder beziehungsweise die Woche zu gewinnen, dann qualifizieren sie sich ja auch noch für die Finalnacht von der jeweiligen Moto Super Series.
Und das sind doch gute Aussichten. Ich würde sagen, damit können wir es hier beschließen. Das war Checkout der Sport1 Darts Podcast mit einer ausführlichen Nachbetrachtung des Grand Slams in der Vorrunde natürlich und jetzt auch diesem Ausflug, diesem Exkurs nach Luxemburg. Weiter geht's hier im Podcast dann auch schon in 2 Tagen eben mit dem Achtelfinale in der Analyse, die 8 Spiele von Wolverhampton und dann natürlich dem Ausblick auf das Wochenende in Wolverhampton. Wie geht denn der Grand Slam of Darts zu Ende? Wir haben am Wochenende aber auch noch ein bisschen weitere interessante Sachen, zum Beispiel eben West Europe Qualifier gespielt. Dann steht eben auch einer der letzten Teilnehmer für die Weltmeisterschaft fest. Also es gibt einiges zu erzählen in den nächsten Folgen. Erstmal aber voller Fokus auf den Grand Slam und ich würde sagen, mit dieser Erkenntnis lassen wir es für heute dabei. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.